온다.
비온다.
온다.
비온다.
온다.
비온다.
스티븐 아우스 라틴 아메리카.
보스 스티 아메리카 라티나.
So, hallo zum Onda-Info 225. Das ist das wirklich allerletzte Onda-Info für das Jahr 2009. Ich will euch auch nicht unnötig strapazieren. Ihr seid sicher mit den Silvestervorbereitungen beschäftigt oder leidet bereits unter dem Kater danach. Wir hingegen sind durch wohlverdienten Urlaub, den Feiertagsterror und andere Krisen momentan stark dezimiert. Daher gibt es diesmal wieder Schonkost in Form von Ressourcenbeiträgen. Die haben es allerdings in sich. Unser erster Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, wem eigentlich die Bodenschätze gehören. Warum sind die Menschen in Ländern mit vielen Bodenschätzen oft so arm und was kann Mensch dagegen tun? Unser zweiter Beitrag beschäftigt sich mit dem Thema Stadt als Ressource. Denn bevor man predigt, sorgsam Müll zu trennen, Wasser zu sparen oder Energiesparlampen zu kaufen, sollte zumindest die Teilhabe und das Wohnen in der Ressource Stadt gesichert sein. Dass dies gar nicht so leicht ist, lässt sich sehr gut im historischen Zentrum Mexiko-Stadts beobachten, wo die alteingesessenen Bewohnerinnen und Bewohner mit Veränderungen zu kämpfen haben, die ein Weiterleben im Viertel massiv in Frage stellen. Doch zunächst eine brandaktuelle Meldung, ebenfalls aus Mexiko-Stadt, über die dort nun endlich erlaubte Homo-Ehe. Und ich mache jetzt Feierabend.
Se permite
en la ley
el matrimonio plenos derechos, sin ningún distingo. Son idénticos los matrimonios entre personas del mismo sexo y los matrimonios personas de sexo distinto.
Fast wäre es Buenos Aires gewesen. Nun ist es nicht die argentinische Metropole, sondern die mexikanische Hauptstadt. Sie wurde letzte Woche zur ersten lateinamerikanischen Stadt, die Homo-Ehe einführte. Und das war eigentlich gar nicht so schwer, wie es sich vielleicht anhört. Im bürgerlichen Gesetzbuch musste lediglich ein Satz geändert werden. Ehe bedeutet nun nicht mehr nur eine freie Vereinigung von Mann und Frau, sondern von zwei Personen. Und fertig. Dies bedeutet, dass Schwule und Lesben nun die gleichen Rechte haben wie heterosexuelle Ehepaare, das Recht auf Adoption eines Kindes eingeschlossen. Diese kleine, aber schwerwiegende Änderung beschloss das Abgeordnetenhaus von Mexiko-Stadt vergangene Woche mit 39-20 Stimmen. Dass das Ganze dann doch nicht so einfach war, zeigen die vorangegangenen 3 Stunden harter Debatten. Die konservative Partei PAN des mexikanischen Präsidenten Felipe Calderón erklärte die Initiative der in Mexiko-Stadt regierenden PRD kurzerhand zum Wahlmanöver. Ein Abgeordneter der PRI drohte bereits an, gegen das Adoptionsrecht Homosexueller vors Verfassungsgericht zu ziehen, und einige PAN-Abgeordnete verließen gleich ganz den Saal. Auch die in Mexiko einflussreiche katholische Kirche hat bereits Widerstand angekündigt. Wahlmanöver hin, Drohungen her. Die Entscheidung ist erst einmal gefallen. Der Bürgermeister hat schon angekündigt, die Reform zu unterzeichnen. Und im Anschluss brachen Dutzende von anwesenden AktivistInnen in Jubel aus.
Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. 39 votos a favor, 20 votos en contra, 5 abstenciones. Aprobado el dictamen, Diputada Presidenta.
In Lateinamerika sind bislang nur vereinzelt eingetragene Partnerschaften von Lesben und Schwulen möglich. Buenos Aires führte dieses Recht 2002 als erste lateinamerikanische Stadt ein. Mexiko-Stadt Ende 2006. Einige andere Städte des Kontinents folgten. Als erstes lateinamerikanisches Land führte Uruguay Ende 2007 eingetragene Partnerschaften für Lesben und Schwule ein. Die gleichgeschlechtliche Ehe mit den gleichen Rechten und Pflichten wie bei heterosexuellen Paaren war bis letzte Woche jedoch nirgendwo in Lateinamerika erlaubt.
Tenemos una destrucción completa de recursos naturales.
Nosotros creemos que hay una crisis ambiental en la Argentina.
Contaminación de agua, suelo, aire.
Human.
Ernährungssicherheit und Monokulturen.
Biosprit und Zerstörung des Regenwaldes.
Sojaanbau und Vertreibung von Indigenas.
Widerstand und Repression.
Schöne neue Weltwirtschaft.
Wenn ihr es genauer wissen wollt, schaut und hört nach.
In unserer Sendereihe über Ressourcen, Ressourcenausbeutung, alternative Konzepte und noch viel mehr.
Auf www.npla.de.
Es un crimen ambiental y un crimen social.
Bodenschätze, Bodenschätze, Schätze unter der Erde. Nicht ein Schatz, den irgendjemand mal vergraben hat, mit Golddublonen und Juwelen drin, dafür aber noch viel mehr wert. Keine lustigen Schatzsucher, die mit Metalldetektoren durch die Landschaft streifen, sondern aufwendige, langwierige und teure Unterfangen, die große Firmen und Institute beschäftigen. Bodenschätze, Erdöl zum Beispiel für Benzin, Diesel und Kerosin, für Kunststoffe und eine ganze Reihe weiterer Zwecke. Gas und Kohle, vor allem für die kalten Winter im Norden, zum Kochen und zur Stromerzeugung. Metalle, Kupfer für Strom- und Wasserleitungen oder für elektrische Bauteile. Eisenerz für die Stahlproduktion, für den Bau von Brücken, Hochhäusern, Stadien, Schiffen oder Maschinen. Bauxit für die Gewinnung des Leichtmetalls Aluminium, für die Flugzeugproduktion. Edelmetalle wie Gold oder Silber als Wertanlage und für Schmuck, für die Elektroindustrie oder für optische Geräte. Nickel für rostfreie Stähle, Cadmium für Batterien.
10, 9, 8, 7.
Oder Lithium für Raketenbrennstoffe als Schmierfett und Trockenmittel oder für die Emailproduktion. Lateinamerika hat das, woran es in Deutschland mangelt. Bodenschätze in ungeheurer Menge und Vielfalt. Und diese Schätze wecken seit 500 Jahren Begehrlichkeit. Bis heute ist Lateinamerika der größte Rohstofflieferant der Welt. Chile steuert mit 40% zur weltweiten Kupferproduktion bei. Brasilien ist der größte Eisenerz- und wichtiger Bauxitlieferant. Mexiko und Venezuela sind bedeutende Erdöl- und Erdgasförderer. Bolivien verfügt über Lithiumvorräte und vor allem über Erdgas und Lateinamerika ist bis heute der wichtigste Silberproduzent. Und immer noch haben der Subkontinent und seine Menschen herzlich wenig davon. Aber wem gehören eigentlich die Rohstoffe eines Landes?
Denen das Land gehört.
Na, wenn ich ein Stück Land besitze und darunter Gold ist, mir natürlich.
Ich glaube, das gehört dann der Gemeinde.
Also wenn ich einen Schatz finde und dann auch noch selbst zutage fördere...
Dann gehört er ja wohl mir.
Ich finde, die Bodenschätze müssten doch allen gehören.
Na, in erster Linie doch denen, die immer in der Region gewohnt haben.
Ha, Bodenschätze haben schon immer dem gehört, der die meiste Macht hatte. Früher die Spanier und Portugiesen und heute die USA und die EU.
Bodenschätze gehören ja wohl dem Staat, das ist doch immer so.
Stimmt, Bodenschätze gehören fast immer dem Staat, zumindest wenn sie tief im Boden liegen und nicht an der Oberfläche. Das ist in Deutschland nicht anders als in Frankreich, den USA oder in Lateinamerika. Aber wenn die Bodenschätze auch in Lateinamerika dem Staat gehören, warum sind die Länder und die Menschen dort so arm? Zunächst mal, weil der Staat seine Bodenschätze oft nicht selber ausbeutet. Das lässt er oft große Firmen machen. Die haben das Know-how, wie man sowas macht. Und die haben auch das Geld. Oder sie bekommen genügend Kredite, um nach Vorräten zu suchen und wenn sie welche gefunden haben, die dann auch zu fördern. Denn das ist ganz schön teuer. Da muss erstmal mit modernster Messtechnik gesucht werden. Probebohrungen kosten enorm viel. Dann muss das Fördergebiet erschlossen werden. Eine ganze Förderanlage muss geplant und gebaut werden. Und am Ende müssen die Rohstoffe ja auch irgendwie weggeschafft werden. Dahin, wo sie gebraucht werden. Und gebraucht werden sie nicht so sehr in Lateinamerika, sondern da, wo Industrien sind, die Menschen viele Autos haben und das Geld, sich alle möglichen Sachen zu kaufen. Also nach Nordamerika, nach Europa und immer öfter auch nach China. Jetzt verschenkt der Staat aber seine Rohstoffe natürlich nur ungern an ein Unternehmen. Deswegen erhebt er Förderabgaben und Steuern. Förderabgaben heißen im Englischen Royalties, weil die Abgaben früher an die Krone zu bezahlen waren. Im Spanischen heißen sie Regalías, was so viel wie königliches Recht heißt. Aber überall bedeuten Förderabgaben, dass ein Förderunternehmen, dem jeweiligen Staat, der ja Besitzer ist, einen Teil seines Schatzes überlassen muss. Nun sind Förderabgaben, Steuern und Gebühren aber nicht überall gleich. In Europa und Nordamerika liegen die Förderabgaben meistens zwischen 8% und 15%. Das spült dann zum Beispiel bei Ölfeldern üppig viel Geld in die Staatshaushalte. Aber es kann auch mal viel mehr und auch mal viel weniger sein. Guatemala will zum Beispiel gerade mal 1% dessen, was seine Goldförderung abwirft. Und auch Peru begnügt sich mit 1-2%. In Peru verdienen Bergbauunternehmen pro Jahr mehrere Milliarden Euro. Der Staat hat davon aber nur ein paar hundert Millionen abbekommen. Und so werden in den Bergbauregionen des Landes auch heute noch ungeheure Schätze zutage gefördert, während die Menschen, die über diesen Schätzen leben, wie eh und je bettelarm sind. Aber warum denn nur? Aus Unternehmenssicht ist die Sache ja relativ klar. Unternehmen kalkulieren. Wie teuer ist es, in einer bestimmten Region der Welt einen Bodenschatz zu fördern und ihn dahin zu bringen, wo er nachgefragt wird? Wie hoch ist an diesem Ort das Risiko, dass es mit der Förderung Probleme gibt? Gesetze können sich ändern, die Sicherheitslage kann schlecht sein, ein bewaffneter Konflikt könnte ausbrechen und so weiter. Teure und riskante Unternehmungen müssen so mehr Gewinn abwerfen, auch weil die Zinsen für Kredite dann höher sind. Das Unternehmen wird also der guatemaltekischen Regierung sagen, hört mal, ihr habt ihr echt so schlechte Bedingungen, wenn ihr jetzt auch noch hohe Förderabgaben kassieren wollt, vergesst es. Kaum ein Land hat ein Monopol auf einen bestimmten Rohstoff. Ein Unternehmen wird also immer versuchen, in einem Land zu fördern, wo die Bedingungen, das heißt die Profitaussichten, am besten sind. Und es kann und wird Länder gegeneinander ausspielen. In Ghana ist es aber billiger, wenn ihr in Guatemala uns nicht bessere Bedingungen einräumt, vergesst es. Die meisten Länder des Südens sind hoch verschuldet und brauchen dringend internationale Kredite. Die kriegen sie aber nur, wenn sie sich auf die Bedingungen der Kreditgeber einlassen und die sitzen da, wo die Förderunternehmen sitzen, im Norden. Ein günstiges Investitionsklima sollen die Länder schaffen, also weniger Bürokratie, mehr Investitionen in Infrastruktur, weniger Belastungen für Investoren. Heißt für die Staaten mehr Ausgaben, weniger Einnahmen für den Staat, mehr Gewinn für die Förderunternehmen, günstigere Rohstoffe für die Industrien und Verbraucher im Norden. Das funktioniert natürlich nicht nur im Süden so. Auch Staaten im Norden garantieren den Unternehmen bisweilen günstige Konditionen. In Deutschland wird der Braunkohletagebau subventioniert durch Aussetzen von Förderabgaben und verschenktem Wasser. In Nordkanada lockt die Regierung mit reduzierten Förderabgaben, damit sich endlich ein Unternehmen erbarmt, hier nach Öl zu bohren. Und in den USA hat die Bush-Regierung die Förderabgaben für die Ölförderung stark gesenkt, wobei Familie Bush und andere in der letzten Regierung selbst in Öl machen. Was in den USA durchgeht, läuft in Lateinamerika traditionell wie geschmiert. Wer hier die politische Macht hat, hat auch die wirtschaftliche. Die Politik wird traditionell von den Unternehmern des Landes dominiert. Die sind ziemlich reich, die große Bevölkerungsmehrheit ist arm und damit das so bleibt, soll der Staat bloß nicht zu viel Geld zum Verteilen haben. Also wirbt man lieber mit ganz geringen Förderabgaben und Steuern, die Allgemeinheit profitiert dann nicht vom Bergbau, die Reichen des Landes aber schon. Die werden nämlich Geschäftspartner der internationalen Förderkonzerne und von den hohen Gewinnen fällt dann schön was ab für die Oligarchie des jeweiligen Landes. Bedingungen können sich aber ändern, wenn andere Akteure die Macht übernehmen. Die Militärs zum Beispiel. Die haben Waffen und wenn sie putschen, auch die politische Macht. Und da sie keine Unternehmen haben, wollen sie sich aus dem Staatshaushalt bedienen. In Guatemala hat die Militärdiktatur daher nicht 1% Förderabgaben bei der Ölförderung kassiert, sondern die Hälfte, also 50%. Das brachte dann mächtig Geld in die Staatskasse. Bis es den USA zu bunt wurde und man eine Militärführung durch eine andere kooperativere und bescheidenere ersetzte.
In Bolivia, el presidente Evo Morales firmó el decreto supremo que nacionaliza y da el estado de control absoluto de todos los hidrocarburos Morales.
Die Bedingungen ändern sich aber auch dann, wenn, wie in Bolivien, eine Bewegung die Wahlen gewinnt, die statt die Oberschicht eher die Armen eines Landes vertritt. Präsident Morales verfügte die Verstaatlichung der Bodenschätze. Kommunismus schimpfte man in der weltweiten Wirtschafts- und Finanzwelt. Aber die Bodenschätze sind ja immer staatlich. Morales wollte vor allem die Kontrolle über die Förderung und den Export der Bodenschätze zurückgewinnen. Die internationalen Gasförderunternehmen sollten nur noch Juniorpartner in Joint Ventures mit dem Staat sein. Falls sie das nicht akzeptierten, würden sie rausgeworfen. Sie sind geblieben. Die Gewinne waren immer noch üppig. Und der Staat hat erheblich mehr Geld, Geld, das jetzt endlich zur Verringerung der Armut eingesetzt werden kann. Bodenschätze nicht nur zum Wohle internationaler Investoren und Förderunternehmen, sondern zum Wohle der Menschen in einem Land oder zum Wohle aller. Und so sollte es doch eigentlich auch sein. Wir befinden uns hier in einem Taxi mitten in Mexiko-Stadt. Mit an Bord Teresa González und ihre Familie. Wir wollen heute von der sozialen Aktivistin Teresa wissen, was im historischen Zentrum so passiert, was unter dem Schlagwort Revitalisierung eigentlich zu verstehen ist. Angeblich wurden ja hier in den letzten Monaten viele Wohnungen geräumt.
Ja, es werden hier ständig Bewohner vertrieben und es war die in Anführungszeichen linke Hauptstadtregierung selbst, welche dafür zugunsten von Unternehmern und Spekulanten das Mietrecht geändert hat.
Vertreibungen. Das, was Teresa González da erzählt, ist kaum zu glauben, wenn man in Mexiko-Stadt als unbedarfter Tourist durch die Straßen des historischen Zentrums schlendert.
Denn in den Häuserblocks südlich und westlich des zentralen Platzes, dem Zócalo, bleibt der Blick meist hängen an.
Koketten Fassaden hinter
zunehmend gut gestimmten Drehorgeln neben
Latte Macchiato-Gläsern in schicken Cafés, bewacht von
Polizisten in sauberen Uniformen, die
den sozialen Frieden auf frisch gepflasterten Straßen garantieren sollen.
Aber in den Häusern der Altstadt zu wohnen, ist eine andere Geschichte. Besonders seit diese neu saniert immer mehr potenzielle Mieter anlocken. Viele der alteingesessenen Nachbarn fürchten inzwischen, ihre Wohnungen und ihr Barrio zu verlieren, zumindest so, wie sie es jahrzehntelang organisiert und gemocht haben. Denn wenn sich früher niemand darum drängte, zwischen den großen Straßenzügen Bolívar und Vente de Noviembre Wurzeln zu schlagen, so gilt dies heute als angesagt unter Künstlern, Yuppies oder Bankern mit Weitblick. Angelockt wird diese hippe Fauna nicht zuletzt durch die Pläne der Stadtregierung, das Zentrum wiederzubeleben. Doch diese Art Revitalisierung sei doch ein ziemlich zweifelhaftes Konzept, meint Dorena Zárate von der Organisation HIC, der Koalition für das Recht auf Wohnen.
Unter Revitalisierung lassen sich im Allgemeinen all jene Anstrengungen verstehen, die aus Altstädten wieder lebendige, vibrierende Orte machen wollen. Dafür sollen vor allem wieder mehr Bewohner angelockt werden. Das Problem ist aber, wie man so etwas macht und vor allem für wen. Denn oft geschieht so etwas aus einer reinen Marktlogik heraus. Nur bestimmte Schichten gelten als Zielgruppe. Soll heißen, alle, die es sich leisten können, so viel zu bezahlen, wie die Renovierungen gekostet haben. Und so entwickelt sich schnell eine gefährliche Dynamik, bei der frühere Bewohner verdrängt werden. Oft geschieht dies indirekt und nicht durch Zwangsräumungen. Die Boden- und Mietpreise steigen so stark, dass es sich die meisten einfach nicht mehr leisten können, hier zu leben.
Diesen Prozess nennen Akademiker auch gerne Gentrifizierung. Am besten versteht man aber, was hier abläuft, wenn man sich zu einer Wohnungsbesichtigung im Zentrum Mexiko-Stadts verabredet.
Geräumige Altbauwohnungen oder Büros von bis zu 200 Quadratmetern erstrahlen heute als Lofts in neuem Glanz. Wer 3 Millionen Pesos auf Tasche hat, kann sich hier einkaufen. Die Investition lohnt sich, denn sowohl die Lage als auch die Revitalisierungsprogramme der Stadtregierung garantieren eine rasche Wertsteigerung. So erklärt uns das zumindest eine redselige Architektin, die uns durch eine beeindruckende Dachgeschosswohnung führt.
Der Wert der Immobilien hier steigt sehr schnell. In nur 3 Jahren haben sie hier im Zentrum viele Straßen erneuert. Überwachungskameras sorgen für mehr Sicherheit und es gibt sogar eine eigene Polizeieinheit, die nur hier im Zentrum patrouilliert. Das alles führt zu einer schnellen Wertsteigerung.
Und die Straßenhändler und so?
Gibt es nicht mehr.
Gibt es nicht mehr und kommen auch nicht wieder, will ich hoffen. Denn das würde den Immobilienpreis doch gewaltig drücken, oder?
Hier in der Gegend gab es noch nie Straßenhändler. Und wenn sie doch kämen, würde das die Stadtregierung nicht lange zulassen.
Die öffentlichen Sicherheitskräfte als verlässliche Stützen des Immobilienmarkts. Denn Sicherheit verkauft sich gut. Auch unsere Architektin hat sich deshalb schon eine Wohnung im Zentrum geleistet und erzählt nur zu gern von ihren persönlichen Erfahrungen.
Ich war hier schon oft mitternachts zu Fuß unterwegs. Überhaupt kein Problem.
Was? Zu Fuß? Das wäre früher doch nie möglich gewesen.
Nein, früher nicht. Aber heute, da könnt ihr als Nachbarn sogar die Zentrale der Videoüberwachung besuchen. Und es gibt Notrufsäulen in den meisten Straßen und viele Kameras.
Sicherheit, Zurückgewinnung des öffentlichen Raums, Revitalisierung sind längst Schlagwörter auf dem globalen Immobilienmarkt und ebenso bei der Stadtplanung. Denn der rapide Wandel im Zentrum Mexiko-Stadts lässt sich auch andernorts finden. Egal ob nun in Bogotá, Istanbul, Berlin, Peking oder Marseille. Ändern tun sich nur die Namen der Investoren und die Slogans der Stadtplaner.
Nennen wir die Dinge in Mexiko beim Namen. Der seines Zeichens zweitreichste Mann unter der Sonne, Carlos Slim, ist in den letzten Jahren zum wohl größten privaten Eigentümer zentraler Altbauten in Mexiko-Stadt aufgestiegen. Sein vielsagendes Motto: Man muss sehen, wo die Leute hingehen und dann als Erster da sein. Mehr als 60 Gebäude werden seinem Immobilienunternehmen Bienes Raíces del Centro Histórico zugeschrieben. Nur die katholische Kirche und der Staat können das toppen.
Das Stadtentwicklungsprogramm, das aussichtsreiche Gewinnchancen garantieren sollte, hieß Bando Dos. Bereits 2 Tage nach seinem Amtsantritt erließ der ehemalige Bürgermeister Andrés Manuel López Obrador eine Verfügung, die besagte, dass nur noch in den zentralen Bezirken Mexiko-Stadts gebaut werden durfte. Fortan konzentrierten sich hier die Investitionen und trieben die Grundstückspreise in schwindelerregende Höhen. Auch wenn die Verfügung 2007 aufgehoben wurde. Die Auswirkungen spüren die Bewohner des Zentrums bis heute.
Chaparrita, pásenme un cigarro, ¿no?
Wir sind zurück bei Teresa González im Büro ihrer Nachbarschaftsinitiative Poligono in einem Hinterhof der Calle Mesones. Teresa kennt den Erlass Bando Dos zur Genüge. Seit vielen Jahren kämpft sie gemeinsam mit Anwohnern gegen die Verdrängung aus der Altstadt. In der Calle Mesones hat ihre Organisation dabei großen Erfolg gehabt, in anderen Straßen nicht. Das Problem sei vor allem das von der Stadtverwaltung geänderte Mietrecht, erklärt Teresa.
Früher waren die Mieter rechtlich stärker geschützt. Heute landet man im Eilverfahren auf der Straße. Wenn man früher mit der Stadtregierung verhandeln konnte, so schicken sie einem heute gleich ein Räumkommando. Und die sozialen Aktivisten, die früher die Bewohner schützten, die haben sich inzwischen oftmals in Widersprüche verstrickt. Hier in Mesones haben wir uns ganz gut zu wehren gewusst. Viele Nachbarn waren immer schon Eigentümer ihrer Wohnungen. Das hat geholfen. Und wenn es richtig eng wurde, waren wir auch nicht zimperlich. Wir blockierten die Straße und gaben es den Uniformierten ordentlich, wenn nötig. Ich bin schließlich nicht auf diese Welt gekommen, um die Politik des Rathauses einfach so hinzunehmen. Denn der Bürgermeister richtet bis heute viel Schaden an.
Auch der ehemalige Mitarbeiter der staatlichen Wohnungsgesellschaft INVI, Victor Castañeda, geizt nicht mit Kritik. Er bemängelt vor allem das fehlende Verständnis der Hauptstadtregierung, ihre Pläne mit den Bewohnern zu diskutieren.
Die Wohnungspolitik im historischen Zentrum ist nicht am Reißbrett zu lösen. Vielmehr muss es einen Sozialpakt geben und eine klare Linie der Regierung gegenüber den Bewohnern. Wir brauchen einen Kompromiss, der die Altstadt in ihrer demografischen, gesellschaftlichen und kulturellen Vielfalt wahrnimmt.
Doch eben diese Vielfalt ist mehr und mehr am Verschwinden. Viele Bewohner kapitulieren vor den steigenden Miet-, Strom- und Wasserpreisen. Von ehemals 14 geplanten Gebäuden mit Sozialwohnungen ist heute gerade mal ein Bauvorhaben übrig geblieben. Die anderen werde man nun doch wohl lieber in Museen umbauen, erklärt uns Teresa González.
Sollte eine ihren Namen nach linke Stadtregierung nicht mehr für die alteingesessenen Marktfrauen, Handwerker und Kleinunternehmer tun, die seit jeher das Zentrum bewohnen? Lorena Zárate von der Koalition für das Recht auf Wohnen hat nicht selten diese Frage gestellt. Von offizieller Seite hat sie darauf oft zu hören bekommen, es gäbe einfach nicht genug Platz für alle und zu wenig Geld, neue Sozialwohnungen im Zentrum zu bauen. Doch dieses Argument sei so skandalös wie haltlos, meint Lorena.
Die allgemeinen Zahlen, die wir haben, sagen uns, dass es in der Stadt genauso viel ungenutzte, weil nicht vermietete oder bewohnbare Häuser gibt, wie Menschen, die nach Wohnraum suchen. Das heißt, wenn wir die nackten Zahlen anschauen, dann wäre es nicht mal nötig, neu zu bauen. Am Ende ist es eine schlichte Verteilungsfrage. Und es ist nicht hinzunehmen, dass die Stadtregierung die Augen verschließt und so tut, als könne sie nichts tun oder schlimmer noch. Einige soziale Schichten mehr als andere begünstigt.
HIK, die Koalition für das Recht auf Wohnen, versucht deshalb, eine Charta für das Recht auf Stadt durchzusetzen. Getragen von Bürgerinitiativen soll das Stadtparlament dazu gebracht werden, gesetzlich die soziale Funktion der Stadt, ihre demokratische Organisation und eben auch das Recht auf Wohnen festzuschreiben.
Viele Mitglieder des Stadtparlaments kennen die Idee von einem Recht auf Stadt für alle. Doch bisher hat kein Politiker die Initiative zur Abstimmung vorgelegt. Gerade in Krisenzeiten wolle wohl niemand aktive und potenzielle Investoren vergraulen, meint Lorena Zárate.
Der Bauboom und die Investitionen sind sichtbar ins Stocken geraten. Halbfertige Sanierungsprojekte hier, nicht zu verkaufende Eigentumswohnungen da. Das Kapital fließt nicht mehr wie vorgesehen. Doch hier geht es nicht um eine schlichte Finanzierungskrise. Viele Jahre lang hat man uns erzählt, der Staat müsse sich zugunsten der freien Märkte zurückhalten. Doch ich würde sagen, gerade hier im Zentrum wird dieses Paradigma sehr anschaulich in Frage gestellt. Und es gibt viele Argumente, es zu widerlegen.
In der Zwischenzeit werben die Immobilienunternehmen weiterhin um neue Mieter. Und auch wenn es gerade an zahlungskräftigen Kunden mangelt, träumt auch unsere Architektin bereits von der Eroberung neuer Straßenzüge.
Das ganze Viertel hinter dem Regierungssitz, also die gesamte Gegend vom Museum San Carlos bis zu den Markthallen der Merced, die ist schwer im Kommen. Es geht gerade erst los. Vieles ist noch unklar, besonders weil die Stadtregierung sich noch etwas zurückhält.
Wem gehört die Stadt? Wie erkämpft man sich das Recht auf Wohnen? Mit einer Straßenblockade oder der Durchsetzung einer Charta, die dem städtischen Wohnraum etwas von ihrem wahren Charakter nehmen würde.
Man müsse jedenfalls weiterhin Widerstand leisten, schnieft Teresa, die bereits wieder in einem Taxi sitzt, auf dem Weg zum nächsten Nachbarschaftstreffen. Sie hat keine Zeit, pessimistisch zu sein, und dennoch weiß sie, dass die Uhr tickt. Für sie steht fest, nur das Knüpfen neuer Netzwerke im Barrio kann die aktuellen Verdrängungsprozesse im historischen Zentrum Mexiko-Stadt stoppen.
In vielen Gegenden ist der nachbarschaftliche Zusammenhalt schon verloren gegangen. Nur rund um die Markthallen der Merced, da sind die sozialen Netzwerke noch einigermaßen intakt, vor allem auch dank der zugezogenen Indigenas. Denn die früher aufmüpfigen Straßenhändler haben sie längst platt gemacht. Ich hoffe sehr darauf, dass die Bewohner ihr historisches Zentrum aktiver verteidigen werden. Denn nichts gegen das Kulturerbe, die historischen Bauten und so, die sind wichtig. Aber die Menschen sind wichtiger. Die Menschen sind wichtiger, oder?
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. npla.de.